Deutschlandfunk. Themen der Woche.
Und dazu begrüßt sie heute Bettina Klein im Studio. Willkommen zu dieser Sendung.
Welcome. Welcome to the 2024 NATO Summit. It's a pleasure.
Da war er, Joe Biden, ganz gerade ausgesprochen in seiner Rolle als Gastgeber des NATO-Gipfels diese Woche in Washington, als US-Präsident, nicht in seiner Rolle als Kandidat für eine zweite Amtszeit, unter wachsender Dauerbeobachtung der Medien, die immer argwöhnischer seine Eignung unter die Lupe nehmen. Doch die eine Rolle lässt sich von der anderen kaum noch trennen und das erscheint derzeit vielen als Problem, auch für die Stärke des politischen Westens. Das ist ein Aspekt in unserem Kommentar gleich. Das Deutschland-Ticket ist unser Thema. Es hat sich aus Sicht vieler bewährt. Was aber, wenn es nun deutlich mehr kosten würde? Unsere Autoren gleich mit ihrer Meinung dazu. Und das wird wohl auf jeden Fall bleiben von der Fußball-Europameisterschaft.
Wir sind die Holländer und wir können nur zusammen.
20.000 Niederländer in Orange hüpften auf den Tribünen von rechts nach links.
Tausende niederländische Fans in Partystimmung, die Bilder von Oranje in deutschen Städten sinnbildlich für ein Fußballfest. Bei uns schon mal eine Bilanz der EM, die morgen mit dem Finale England-Spanien zu Ende geht. Sie hören in Deutschlandfunk die Sendung Themen der Woche. Es war der Jubiläumsgipfel der NATO in dieser Woche. Die politische und militärische Allianz blickt auf 75 Jahre ihres Bestehens zurück. Mit inzwischen 32 Mitgliedern, von denen 23 der EU angehören. Auch Ungarn. Das derzeit turnusgemäß die halbjährlich wechselnde EU-Ratspräsidentschaft innehat. In dieser Eigenschaft machte sich Regierungschef Orbán auf eine unabgesprochene Vermittlungstour nicht nur nach Kiew, sondern auch nach Moskau und Peking. De facto ein Versuch der Schwächung Europas, so sehen es seine Kritiker. Ein weiteres Element, das derzeit für eine relative Schwäche auch des politischen Westens steht, meint unser Kommentator Jörg Lau, außenpolitischer Korrespondent der Wochenzeitung Die Zeit. Auch wenn das Bild gemischt und die Problematik vor allem in den einzelnen Mitgliedstaaten angesiedelt ist.
Wie steht der politische Westen am Ende dieser aufregenden Woche da? Das Bild ist, nun ja, durchwachsen. Da ist die Reisediplomatie des ungarischen Präsidenten Viktor Orbán, dessen Land gerade turnusmäßig den EU-Ratsvorsitz innehat. Orbán jettete von Kiew nach Moskau und Peking, schüttelte begeistert die Hände von Putin und Xi, dann weiter zum NATO-Gipfel nach Washington, wo er für Joe Biden allerdings keine Zeit hatte. Er wollte lieber Donald Trump in Mar-a-Lago besuchen. Dort ließen beide Männer sich mit einer Daumenhochgeste fotografieren. Man habe über Wege gesprochen, Frieden zu schließen. Trump werde den Krieg in der Ukraine beenden, twitterte Orbán. Orbán schien es regelrecht zu freuen, dass europäische Staats- und Regierungschefs ihm bei jeder Station hinterherriefen, dass er nicht für Europa spreche. So etwas hatte es noch nicht gegeben. Ein europäischer Repräsentant, der sich ganz offen als Troll inszeniert, der die gemeinsame Linie untergräbt. Auf Du und Du mit Diktatoren und solchen, die es werden wollen, wie Donald Trump es für eine zweite Amtszeit in Aussicht gestellt hat. Der Westen ist dieser Tage von innen her mindestens ebenso gefährdet wie von außen. Also nicht nur von Russland, China, Iran und Nordkorea, die sich immer enger als antiwestliche Achse koordinieren. Nein, die Gefahr kommt auch durch die selbstverschuldete Schwäche der westlichen Regierungen, ausgerechnet in zentralen Führungsnationen der NATO und der EU. Mit jedem Tag, an dem weiter über Joe Bidens geistige Fitness debattiert wird, werden die USA reifer für die Wiederkehr Donald Trumps. Die führende westliche Demokratie scheint dieser Tage erschreckend fragil. In Frankreich wurde zwar eine Regierungsbeteiligung der rechtsextremen Partei Marine Le Pen durch geschickte Ausnutzung des Mehrheitswahlrechts verhindert, doch der Rassemblement National gewann eine Rekordzahl an Stimmen. Präsident Macron ist nach seinem Wabonk-Spiel mit den Neuwahlen beschädigt, der Weg hin zu einer stabilen Regierungsbildung völlig unklar. In Deutschland hat die Ampel sich zwar vorerst in einen Haushaltskompromiss gerettet, doch die Regierungsparteien sehen allesamt mit Schrecken den kommenden Landtagswahlen im Osten entgegen, in denen rechte und linke Ränder, AfD und BSW, Spitzenergebnisse erwarten können. Das erklärt vielleicht, warum Olaf Scholz auch mutige Initiativen manchmal lieber versteckt. Während des NATO-Gipfels wurde bekannt, dass er mit der Biden-Regierung die Stationierung von amerikanischen Langstreckenwaffen in Deutschland ab 2026 ausgehandelt hatte. Wie bitte? Man reibt sich die Augen. Derselbe Kanzler, der den Ukrainern keinen Taurus geben will, weil diese Waffe russische Ziele treffen könnte, will nun US-Raketen in Deutschland haben, die noch viel weiter nach Russland hineinfliegen können. Wie sollen die Bürger verstehen, dass die Stationierung weitreichender Marschflugkörper dazu beiträgt, den Frieden zu sichern, um die SPD-Parole aus dem Europawahlkampf zu zitieren? Um nicht missverstanden zu werden, diese Nachrüstung ist die richtige Antwort auf die seit Jahren beobachtete Aufrüstung der russischen Streitkräfte mit Raketen, die auch Deutschland bedrohen. Aber das müsste man der Öffentlichkeit erklären, zum Beispiel mit einer großen Rede im Bundestag. Scholz jedoch wirbt nicht für seinen Kurs, als hätte er es schon ein Stück weit aufgegeben, für schwierige, aber unumgängliche Entscheidungen Rückenwind zu bekommen. Es sind überall im Westen die Fehler der liberalen Mitte, die den Spielraum ihrer Gegner erweitern. Die EU müsste Viktor Orbán deutlicher in die Schranken weisen und nötigenfalls die Ratspräsidentschaft entziehen. In den USA müssten die Demokraten ihre Zaghaftigkeit überwinden und einen fitteren Kandidaten, besser noch eine Kandidatin, aufstellen. Die Schwäche des politischen Westens in diesen Tagen ist zum Teil selbst verschuldet. Die gute Nachricht lautet, das lässt sich korrigieren. Eine mutigere Politik ist möglich.
Ein Kommentar von Jörg Lau, außenpolitischer Korrespondent der Wochenzeitung Die Zeit. Ein Klagelied über die Deutsche Bahn können derzeit wohl viele singen, nicht nur die aus vielen Ländern angereisten Fans der Fußball-EM. Zugausfälle, Verspätungen, aber auch Standardreisezeiten, die im internationalen Vergleich nicht unbedingt mithalten können und für ein Hochindustrieland mitunter peinlich wirken. Das Deutschland-Ticket für den Regional- und Nahverkehr bietet da nicht wirklich einen Ersatz, aber es ist doch ein großer Fortschritt, findet unsere Kommentatorin Ulrike Winkelmann, Chefredakteurin der Tageszeitung Taz. Diese Errungenschaft sollte nicht aufs Spiel gesetzt und vor allem sollte sie nicht teurer werden.
Im Norden Berlins hat ein 16-jähriger Schüler kürzlich eine kleine Verkehrsrevolution angestoßen. Er entwarf, so wird berichtet, für den Stadtrand eine Buslinie, die teils durch Brandenburger, teils durch Berliner Gebiet führt. Die Route, durchgesetzt auch dank der Unterstützung in sozialen Medien für den jungen Verkehrsplaner, erweist sich als bisher ausgesprochen beliebt. Geschulte Beobachter wiesen zart darauf hin, dass dies nur möglich war, weil nahverkehrstechnisch über Verkehrsbetriebs- und Ländergrenzen hinweg, hier Brandenburg, dort Berlin, zusammengearbeitet wurde. Womit einmal durch ein positives Beispiel eines der großen Probleme im deutschen öffentlichen Personennahverkehr beschrieben wäre. Verkehrsverbünde planen ihre Linien innerhalb ihrer betrieblichen Eigengesetzlichkeiten und regionalen Grenzen, aber nicht unbedingt nach den Bedürfnissen der Menschen. Dabei ist der ÖPNV ein Schlüssel zur Verkehrswende. Die Leute müssen ihren Wagen einfach auch mal stehen lassen, wenn das Leben in den Städten und den Durchgangsverkehr geplagten Orten erträglicher werden und das Klima geschützt werden soll. Dazu muss unter anderem das Vertrauen in öffentliche Verkehrsmittel gestärkt werden. Und deshalb ist das 49-Euro-Ticket genannte Deutschland-Ticket so wichtig. Dieses Ticket hat in dem guten Jahr seiner Laufzeit solches Vertrauen schaffen können. Es kompensiert im Nah- und Regionalverkehr einiges von dem Schaden, den der peinlich traurige Zustand der Deutschen Bahn im Fernverkehr in den Kundengemütern anrichtet. Mit dem epischen Haushaltskrach der Ampelkoalition und den Verkündigungen der Länderverkehrsminister vom Wochenbeginn ist nun klar, dass zum kommenden Jahr eine womöglich erkleckliche Preiserhöhung ansteht. Doch lohnt es sich, gegen jeden Euro Erhöhung zu kämpfen. Das Deutschland-Ticket muss günstig bleiben, denn dieses Ticket hat es geschafft, mehr Menschen vom Nutzen des öffentlichen Verkehrs zu überzeugen. Sie ändern ihre Gewohnheiten. Die Daten schwanken, aber bis zu einem guten Drittel der Käuferinnen und Käufer geben an, dank Ticket entweder weniger Auto zu fahren oder sogar überhaupt erstmals ÖPNV zu nutzen. Andere genießen es schlicht, in der ganzen Republik in Busse und Züge springen zu können, ohne vorm Fahrscheinautomaten Preissysteme studieren zu müssen. Auch das ist ein politischer Gewinn. Außerdem stellt sich heraus, auch die Verkehrsverbünde, die durch das 49-Euro-Ticket jetzt unter dem Verlust ihrer Abonnenten leiden, geraten unter Veränderungsdruck. Zum Beispiel merken sie, dass sie kooperieren müssen, um attraktiver zu werden. Sie verlangen dabei aber auch vollkommen zu Recht verstärkte öffentliche Förderung, um ihren Service zu verbessern. Das 49-Euro-Ticket bewirkt also eine messbare Verhaltensänderung. Das ist eine der wichtigsten Währungen im Kampf für Klimaschutz und gegen den Autowahn. Es ist ein Katalysator, um Reformen im Nah- und Regionalverkehr anzustoßen. Und es ist ein Argument für die öffentliche Verkehrsnutzung, solange die Bahn noch an der Überwindung der Hungerjahre unter CSU-Verkehrsministern laboriert. Nichts könnte deshalb falscher sein als Finanzminister Christian Lindners Versuch, das 49-Euro-Ticket und Bahninvestitionen gegeneinander auszuspielen. Lindner hatte gesagt, entweder das Ticket wird teurer oder es gibt kein Geld für Schienen. So beschwor er die abwegige Vorstellung herauf, die Deutschland-Ticket-Nutzer sollten die Bahn sanieren. Dabei braucht es beides: wirksame Mittel, um mehr Menschen vom Klimaschutz im Verkehr zu überzeugen, und eine Bahnsanierung. Es braucht ein günstig bleibendes Deutschland-Ticket, und es braucht selbstverständlich jeden Euro dafür, die Deutsche Bahn auf einen angemessenen Stand für das 21. Jahrhundert zu hieven. Geld dafür stünde übrigens zur Verfügung, wenn endlich das milliardenteure Dienstwagenprivileg fiele. Alles davon ist nötig, um die seit langem überfällige Verkehrswende weg vom Auto hin zu klügerer, klimaschonender Mobilität zu ermöglichen.
Ulrike Winkelmann kommentierte, Chefredakteurin der Tageszeitung Taz. Jeder hatte wohl so seinen eigenen Traum von der Fußball-EM. Die Deutschen wollten gute Gastgeber sein, wenn sie schon früher als erhofft ausscheiden mussten. Die Schotten gaben ganz zu Beginn mit ihrer guten Stimmung den Ton vor. Die Spanier und die Engländer dürfen immer noch träumen vom Titel beim Finale morgen ab 21 Uhr in Berlin. Schon jetzt aber lässt sich sagen, die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland brachte ein Comeback der Fankultur. So sieht es unser Kollege Matthias Friebe aus der Deutschlandfunk-Sportredaktion in seinem Kommentar. Er hat die EM während der vergangenen 4 Wochen im ganzen Land beobachtet.
Es ist der Ohrwurm des Turniers, der niederländische Partysong links, rechts. Zehntausende Oranje-Fans sind so, fröhlich feiernd, nach links und rechts springend, durch Berlin, Dortmund oder Leipzig gezogen. Das bleibt genauso in Erinnerung wie das kollektive Hu der Isländer vor 8 Jahren in Frankreich. In Erinnerung bleibt sicher auch die Tartan Army der hunderttausenden schottischen Fans. Trotz des überschaubaren sportlichen Erfolgs der eigenen Mannschaft haben sie die ersten Turniertage kariert gefärbt, mit ihrer ganz eigenen Art von freundlich-friedlicher, zuweilen bierseliger Ausgelassenheit. Was für ein Geschenk für diese Europameisterschaft, dass die Schotten dem Eröffnungsspiel so einen stimmungsvollen Rahmen beschert haben. Sie gaben den Ton vor für ein Turnier, das sich im besten Sinne als Fanfest präsentierte. Wie groß waren im Vorfeld die Sorgen in Sachen Sicherheit? Vor dem Finale bleibt das Fazit: Es war alles sicher. Terror in den 4 Wochen praktisch kein Thema, befürchtete Hackerangriffe auf die digitalen Systeme des Turniers sind ausgeblieben, Fankrawalle de facto auch. Die wenigen kleineren Rangeleien gelten selbst bei der Polizei in Anbetracht der schieren Masse der Fans als kaum erwähnenswert. Die EM 2024 war das Turnier der Fans. Sie haben farblich und stimmlich das Bild geprägt und viele Städte und Arenen 4 Wochen lang zu besonderen Orten gemacht. Es war wie ein Comeback der Fankultur nach 2 sehr schwierigen Turnieren zuvor. Nach einer EM vor 3 Jahren, die unter Pandemiebedingungen litt und darunter, dass die UEFA es für eine tolle Idee hielt, das Turnier in 11 Ländern auszutragen. Und noch mehr nach der WM in Katar, bei der bezahlte, sogenannte Fans die Stadien füllen sollten. Mit echter Stimmung und Fankultur hatte die WM in Katar so wenig zu tun, wie Schneemänner in der Wüste zu finden sind. Diese Fußballanhänger aus der Retorte dienten allenfalls als Belustigung, ob der plump künstlichen Stümperhaftigkeit, mit der sie einstudierte Fangesänge und Choreografien zum Besten gaben. Die EM in Deutschland war das genaue Gegenteil, ein Fest der Fankultur. Die von der UEFA mitorganisierten Fanwalks zu den Spielen waren eine der besten Ideen dieses Turniers. Nicht nur, aber auch deshalb können und werden die Verantwortlichen zufrieden sein. Viele Hoffnungen haben sich erfüllt. 4 Wochen lang hat der Fußball wieder einmal seine ihm schon so oft zugeschriebene Rolle erfüllt und eine willkommene Ablenkung in schwierigen Zeiten geboten. Mehr noch, viele spürten ein Zusammengehörigkeitsgefühl, das lange vergessen schien. Ob das allerdings diese EM überdauert, muss bezweifelt werden. Auch 2006 war die gefühlsduselige Stimmung schnell wieder verraucht. Lob gab es von allen Seiten für die Gastgeberqualitäten Deutschlands, mit deutlichen Abzügen in der B-Note, was das Transportsystem angeht. Die Deutsche Bahn hat zwar nicht schlechter performt als vor dem Turnier, die EM hat die Probleme aber jetzt international bekannt gemacht. Hinzu kamen örtliche Transportprobleme, vor allem die in Gelsenkirchen rüttelten am Anfang schon am Ansehen des Gastgebers, wurden aber bis zum Turnierende auch von den glücklichen Fanbildern übermalt. Nicht übermalen ließ sich die Politik, die zur Freude vieler Funktionäre lange nur eine untergeordnete Rolle in diesem Turnier spielte, dann aber in der zweiten EM-Halbzeit doch noch mit auf dem Platz stand. Auf der einen Seite die überraschend dezidierten Aussagen der französischen Nationalspieler, die in bisher selten gehörter Klarheit sich zur Nationalversammlungswahl positionierten und öffentlich mit ihrer nicht zu unterschätzenden Reichweite Stellung bezogen. Auf der anderen Seite ließ sich wieder einmal beobachten, wie schnell Fußball auch zur politischen Instrumentalisierung dienen kann. Als der türkische Spieler Meri Demiral seine Tore im Achtelfinale mit dem sogenannten Wolfsgruß bejubelte, das Erkennungszeichen der ultranationalistischen, rechtsextremen Grauen Wölfe. Auf die Sperre der UEFA wegen ungebührlichen Verhaltens auf dem Platz reagierten die Fans in großer Einigkeit und zeigten den in Deutschland nicht verbotenen Gruß zu Tausenden im Stadion beim nächsten Spiel. Und das in Anwesenheit von Staatspräsident Erdogan, der eigens gekommen war und insgeheim jubeln dürfte über die geschlossene Unterstützung der Fans in dieser Sache. Das sportliche Aus für die Türkei konnte das am Ende nicht verhindern. Danach bestimmten vor allem wieder Partysongs und Fanwalks die Bilder des Turniers. Eine vierwöchige Feier, in der viel nach links und rechts getanzt wurde. Bald aber schon dürften links und rechts nicht mehr für Party in Oranje, sondern für grauen Politikalltag und Grabenkämpfe stehen. Wie schön wäre es, wenn etwas von der Leichtigkeit der EM bleiben würde.
Eine Bilanz der Fußball-Europameisterschaft von Matthias Friebe aus der Deutschlandfunk-Sportredaktion.